Einen wunderschönen guten Morgen sagt Ihnen Anjuta Engert an diesem Mittwochmorgen. Auch eben noch Zeit, sich mit der Lebensordnung nach der Klosterheilkunde einmal ausführlicher zu beschäftigen mit Pater Kilian Saum, zugeschaltet aus der Pfarrei Oberalteich in Bayern. Einen schönen guten Morgen, Pater Kilian.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ja, Sie betreuen zurzeit die Pfarrei in Oberalteich. Sie sind Kenner der Klosterheilkunde, haben darüber auch schon ein Buch mit verfasst, das große bekannte Buch der Klosterheilkunde. Und vielleicht müsste man heute die Klostermedizin mit Wellness für Leib und Seele umschreiben, um mit dem Sprachtrend bei den Leuten anzukommen. Da mag der Wellness-Trend noch so boomen, aber meistens geht es doch nur um schöner, entspannter, entschlackter, um wieder verjüngt und erfolgreich dazustehen. Wenn es aber wirklich ganzheitlich gut gehen will, wer sein Wohlbefinden dauerhaft stärken möchte, ich möchte jetzt bewusst nicht sagen steigern, sondern stärken, der muss sich nach seiner geistig-spirituellen Lebensgrundlage fragen. Der Vater der Mönche, der heilige Benedikt, war es denn auch, der vom Zusammenklang von Leib und Seele ganz tief überzeugt war? Das, was Mönche und Nonnen über Jahrhunderte hinweg an Wissen über Heilpflanzen gelernt und weitergegeben haben, das beschränkt sich eben nicht nur auf das richtige Mischungsverhältnis in Kräutertinkturen, in Tees oder in gar süffigen Klosterlikören. Selbst wenn wir heute noch mit Faszination durch Kräutergärten in alten Klosteranlagen wandeln und versuchen, die Ruhe und Schönheit dieses Ambientes einzuatmen, als wäre eine transzendente Gotteserfahrung hier viel näher gerückt als im hektischen Alltagsgetriebe. Oder denken Sie nur an die herrlich duftenden Lavendelfelder, von denen das berühmte, abgelegene Zisterzienserkloster Senonc im Herzen der Provence in Frankreich umgeben ist. Wer schon einmal dort war, wird diesen Eindruck in schönster Erinnerung behalten. Die alten Klosteranlagen vermitteln etwas davon, dass eine schöpfungsbedingte Lebensordnung die Grundlage für menschliches Wohlbefinden ist. Der Mensch braucht die Heilung aus seinem innersten Wesen heraus, aus seinem Herzen und seiner Seele. Der heilige Benedikt gibt mit seiner Regel eine Anleitung zu einem guten Leben, das heißt, die leiblich-seelische Einheit wieder zu gewinnen, heil zu werden und einen sicheren Selbststand auch zu erlangen. Ja, soweit einmal die einleitenden Worte zum Thema heute, zur Lebensordnung nach der Klosterheilkunde. Pater Kilian, vielleicht die erste Frage oder eingangs einmal, was regt denn überhaupt die innere Heilung an? Hat das auch viel damit zu tun, wie der Mensch zu sich selber steht, zu anderen steht, zur Schöpfung steht, auch zu einem personalen Schöpfergott?
Natürlich, und da ist auch die Grundlage, die immer das Wort Jesu, liebe Gott von Herzen, mit ganzer Kraft und von ganzer Seele, mit all deinem Denken und Tun und an den Nächsten wie dich selbst. Dieses Grundelement dieses großen Gebotes steht natürlich immer am Anfang und im Mittelpunkt. Und aus diesem Grundgebot heraus wird alles nun entwickelt. Warum? Dies Liebe zu sich selbst, sich selber zu achten, zu sehen, wahrzunehmen, auch die kleinen Dinge, die nicht so gut funktionieren am Körper oder wo ich die kleinen Fehler und Krankheiten an mir selber entdecken und natürlich damit umzugehen lernen. Da hat er jetzt dieses Wunderschöne eigentlich, da hat er in seiner Regel und später dann modifiziert in verschiedensten Schriften, wurde dann so sechs Grundlagen, sechs notwendige Dinge, wurden dann weitergetragen, eben das wäre dann, wie gehe ich um die Luft, nicht? Die Luft dringt ins Herz durch die Atmung, die heilige Hildegard würde sagen, das Schöpfen der Lebensenergie, also der Körper wird durchflutet von diesen vier Elementen, Feuer, Luft, Erde, Wasser. Und damit haben wir positive Naturerlebnisse, wie Sie vorher schon beschrieben haben, über Lavendel, Gebiete zu gehen, über Beete zu gehen und zu schauen und natürlich Heilmittel zu sehen. Das heißt, wie halte ich meine Leute gesund? Wie können diese Menschen, die Menschen, die mir anvertraut sind, können zu ihrer Vollendung, so wie der Schöpfer sie gedacht hat, wie können sie zur Vollendung gelangen? Das ist so der Gedanke. Dann geht es so die Harmonie zwischen richtiger Anwendung eben von Essen und Trinken, Verhältnis von Schlafen und Wachen, von damit auch Verhältnis von Ausscheidung, Verflüssigung in unseren Körpersäften und auch dann für mich selber, wie gehe ich um mit Empfindungen wie Zorn, Streit, Angst und so weiter. Das heißt also, wie stabilisiere ich mich selber? Und das alles eingebettet, und das sieht man dann, dass in durch Benedikt von Nursia der Gedanke, dass wir ein Tempel Gottes sind, wir immer wieder zurückkehren in dieses Gebet, immer wieder ins Gespräch mit Gott zurückkehren, immer wieder in der inneren Mitte. 7-mal am Tag singe ich dein Lob. Also immer wieder kehre ich zurück vom Alltag, was ich so alles erlebe, kehre ich zurück, um mich immer wieder neu zu finden, neu zu fangen und neu in Gott zu orientieren, damit ich neu wieder leben und reagieren kann. Also das ist eine wunderschöne Sache.
Diese 6 notwendigen Dinge, ja. Oder auch die 6 Prinzipien, ja, der heutigen Naturheilkunde, die Sie jetzt angesprochen haben, das geht ja auch schon auf die Antike zurück.
Genau, das wird von der Antike hergenommen und wird dann natürlich, klar, weil die in den benediktinischen Monte Cassino und den Klöstern sehr vieles aufgesogen wurde aus der Antike. Und das wird in das richtige Verhältnis des Christentums hineingebracht. Und von dort aus, und wenn wir heute so in der Altenpflege oder ich glaube in der Altenpflege hauptsächlich so diese Aktivitäten des täglichen Lebens sehen oder die Schüler dort lernen für ihren Beruf, dann haben wir diese Prinzipien dort drin. In diesen Aktivitäten des täglichen Lebens haben wir diese ganzen Prinzipien beinhaltet.
Ein qualitativer Unterschied, der hier ganz deutlich vorkommt oder zum Vorschein kommt, in der Klosterheilkunde ist ja auch der, wenn wir das vergleichen mit der heutigen Schulmedizin, dass nicht erst dann die Medizin greift, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn sich schon die Krankheit als etwas Materielles, also die Störung der Ordnung materiell äußert, nämlich als Krankheit. Erst dann greift ja heute die Medizin und fängt überhaupt erst an, etwas zu tun. Aber in der Klosterheilkunde geht das viel früher los.
Ja, es geht im Prinzip im ganzen Menschheit los. Wie Bendigs Gedanke war, wie erhalte ich meine Leute gesund? Also, wie bekomme ich, denn er hat ja selber beschrieben, der Abt ist letztendlich verantwortlich für jedem ihm anvertrauten Mönchen. Also mit Bruder verantwortlich. Das heißt, die oberste Sorge des Abtes muss auch sein, in dem Klostersystem, in diesem Kosmos des Klosters, in dieser Kirche im Kleinen, in diesem Gottesreich im Kleinen zu schauen, dass jeder Mensch zu dem gelangt, wo er hin berufen ist von Gott. Der Gedanke, jeder Mensch ist geboren und hat einen Auftrag von Gott. Jeder Mensch hat seine von Gott bestimmte Dinge geschenkt bekommen, die zu entfalten sind in seinem Leben. Und das kann er nur in diesem Gleichgewicht entfalten, wenn er in dem Gleichgewicht, im Rhythmus, im täglichen Rhythmus des Lebens bleibt, in diesem Lebensenergie in ihm drin bleiben und die Säfte nicht in Ungleichgewicht gelangen, dann kann er. Darum ist auch die Ernährung schon ein wesentliches Merkmal. Die Ernährung im Sinn, dass ich jedes Nahrungsmittel sei euer Heilmittel, das heißt, jedes Nahrungsmittel, das der Mensch bekommt, zu sich nimmt, hilft mit, dass er gesund bleibt, dass er gesund erhalten bleibt, dass wir würden heute sagen, die Immunsystem verstärkt wird, der Stoffwechsel im Gleichgewicht ist und keine Krankheit sich entwickeln kann, von der körperlichen wie von der Psyche her, dass er wirklich, und dazu ist natürlich auch immer das Element des Gebetes, immer. Das Gebet ist der Mittelpunkt. Im Gebet drin, in dem Sprechen mit Gott, in der Ruhe, in der Stille, in diesem Rhythmus, Gott zu hören, Gott zuzuhören, was Gott mir sagt, Gott sich füllen zu lassen, aus der inneren Mitte heraus, Gott sich füllen zu lassen mit der Liebe Gottes und damit dann agieren zu können in der Welt draußen.
Was kann man sagen, diesen 6 notwendigen Dingen, die Sie genannt haben? Also einmal die Berücksichtigung des Klimas, ein ausgewogenes Essen, Trinken, Ausgewogenheit in Bewegung, in Ruhe, in Stress, in Muße, auch der Rhythmus von wachen Schlafen, dann der Flüssigkeitshaushalt, wenn ich die Punkte noch einmal wiederhole und auch die Beherrschung der Leidenschaften. Was ist das Herzstück der vernünftigen Lebensgestaltung? Kann man da eine Tugend besonders hervorheben, die sich immer durch alle anderen Dinge hindurchzieht?
Es ist immer die Tugend dieser, sehr stark ist natürlich in der Beherrschung der Leidenschaften drin. Mhm. Die Beherrschung der Leidenschaften ist ja etwas, was gerade in unserer heutigen Zeit etwas ist, wenn diese Beherrschung der Leidenschaften, diese Tugend geschafft ist. Das heißt also, wenn ich mich nicht treiben lasse und getrieben werde, wenn ich lerne, Herr meiner Dinge zu sein, zu bestimmen, dann habe ich auch die Beherrschung gegenüber Essen, Trinken, habe ich Beherrschung, Ruhe, Bewegung und Ruhe, Schlaf und dann wieder wach sein, habe ich auch, kann ich in dieses System hineinschauen und kann sagen, ja, in dem Augenblick habe ich die Ausgewogenheit, da schaue ich mir immer an, was brauche ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Denn diese Triebhaftigkeit, sei es jetzt hin, dass wir Probleme versuchen zu verarbeiten, indem wir einfach reichhaltig essen zum Beispiel, oder Probleme versuchen zu ertränken, indem wir trinken, oder versuchen zu flüchten, indem ich einfach mich irgendwelchen Freizeitgestaltungen hingebe, aber der Schlaf nicht mehr dominant ist, sondern mir die Ruhe schenkt und die Ausgeglichenheit schenkt, oder ich in meiner Depression nur noch im Bett drin liege. Also von der Ebene her wäre dieses Beherrschen, dieses in Griff bekommen, als zur inneren Mitte kommen. Ich sage immer, diese Leidenschaften haben sehr viel zu tun mit der inneren Mitte. Wer ist mein Herr? Welches Ziel habe ich vor mir? Von wem lasse ich mich leiten oder verleiten? Und das ist dann das Gebet letztendlich. Das Gebet, diese Frage, wie komme ich, wie kriege ich mich wieder, wie bekomme ich mich und damit auch meine in der Umwelt, die mir begegnet, der ich begegnet, auf die Reihe, wie lasse ich mich beeinflussen?
Das können wir vielleicht schon mal an dieser Stelle zusammenfassen als den obersten Grundsatz, nämlich der Lebensordnung nach der Klosterheilkunde, mit der wir uns heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb bis 10:55 beschäftigen, mit Pater Kilian Saum, Kenner der Klosterheilkunde. Also das rechte Maß in allen Dingen zu finden, das Beherrschen und das zur inneren Mitte kommen, wie Sie gesagt haben, auch immer wieder ins Gebet zurückkehren als wirklich einen Grundsatz, ein oberstes Prinzip, einen Merksatz, den wir uns so einschreiben können, an dem wir uns vielleicht immer wieder erinnern können, wenn wir merken, dass etwas aus den Fugen geraten ist. Und vielleicht da noch einmal die Frage, Sie haben es schon angesprochen, aber was ist im Menschen heute vor allem aus den Fugen geraten? Das sind diese Triebkräfte, auch das Gehetztsein, Anforderungen, Vorstellungen gesellschaftlicher, beruflicher Art, die so stark wie eine Fliehkraft an uns zerren und ziehen, dass wir manchmal machtlos dem gegenüberstehen. Was ist es noch, was den Menschen heute Schwierigkeiten macht, diese innere Mitte, diese innere Ruhe zu erlangen?
Ich denke, was der Mensch heute verloren hat, ist letztendlich Gott. Er hat Gott verloren. Gott ist da, aber er sieht Gott nicht im Laufe all dieser Dinge, die da sind. Gott ist ihm total abhanden gekommen. Das erleben wir bei uns Christen sehr, sehr stark. Früher war der Gedanke der Wiederkunft Jesu Christi. Gott kommt, Gott ist da, Gott begegnet mir. Und er wird in Jesus Christus wird er wieder zurückkehren, um uns zum Heil zu führen, um das Gottesreich. Dieses Grundprinzip, Gott ist uns aus den Händen geglitten. Weil so viele, gerade in unserem Materialismus unserer Tage, haben wir so viele Götter geschaffen, sind Götter geschaffen worden, eine Zukunftsreligion, eine Gottesreligion, die keine Gottesreligion ist, sondern eine Zukunftsreligion ist, wo die Menschen nur noch verführt werden, wo die Menschen, oder man erlebt es auch jetzt in diesem, wenn man ein Prinzip herausnimmt, dieses Essen und Trinken, wo den Menschen vorgegaukelt wird, gerade jetzt auch, zum Beispiel auch, wenn es wieder jetzt rangeht, Richtung Fastenzeit, nach Weihnachten, so dieser Gedanke des Abnehmens. abnehmen. Also ich erschaure manchmal, wenn ich so in Büchereien drin bin, in Buchhandlungen drin und die vielfältigsten, oberflächlichsten Diätbücher sehe, die letztendlich den Menschen nicht mehr meinen. Du hast Gott verloren. Gott ist dir aus den du hast Gott entschwinden lassen aus deinem Leben und klammerst dich krampfhaft an andere Dinge an, die letztendlich dir kein Heil bringen können und dir auch das Gleichgewicht, den Mittelpunkt nicht mehr zurückbringen können, sondern nur ein Besinnen auf das Wesentliche, auf Gott. Gott ist uns in dem Materialismus entglitten.
Das heißt, menschlich gesprochen, wenn Sie sagen, das Wichtigste, was heute aus den Fugen geraten ist, was dem Menschen abhanden gekommen ist, nämlich Gott, das bedeutet für uns, konkret gesprochen und für jeden Einzelnen, daran merkt er es vielleicht auch, einen Vertrauensverlust und auch diese existenzielle Unsicherheit. Das bedeutet auch dauerhaften psychischen Stress.
Ja, völlig, natürlich. Das kann, so wie es zurzeit ist, kann es nicht gut gehen. Es kann gar nicht gut gehen. Und auf der einen Seite ist es tragisch, wie die ganze Problematik, die jetzt auftauchen, was ernährungsbedingt, sei es mit Fleisch, mit Lebensmitteln, mit Pestiziden in den Lebensmitteln, also mit Nährstoffen. Wir nähren uns, die Menschen wollen sich nähren, die Menschen bekommen in jeder Sendung dann oft sogar die Inhaltsstoffe vorgestellt, was tut mir gut im Körper, wie viel Folsäure habe ich drin, wie viel Vitamin habe ich drin, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Energie wird mir geliefert mit diesen Nährstoffen. Und auf der anderen Seite entdeckt man jetzt, während sie war, dass diese Ernährungsreligion, die angeblich so die großartigste Ersatzreligion ist, dass diese Ernährungsreligion fundamental jetzt auch hier zusammenbricht, indem man dann erzählt von Pestiziden, wo man weiß, in den Lebensmitteln, die mich eigentlich nähren sollten, habe ich jetzt auf einmal, höre ich von Pestiziden, höre ich von Schadstoffen oder Fleisch. Ich kann nicht mehr vertrauen. Jetzt bricht in sich etwas zusammen, was auf der einen Seite ist es höchst notwendig, dass es jetzt so aufkommt und geschieht, damit die Menschen vielleicht durch dieses Zusammenbrechen dieser einen Ernährungskult oder dieser Ernährungsreligion jetzt endlich besinnen und sich das besinnen können auf das Eigentliche, auf das Wesentliche. Wo kann ich vertrauen? Wem kann ich vertrauen? Und da, denke ich mir, ist jetzt auch der große Punkt gekommen, wo auch die Klosterheilkunde dringendst sich zu Wort melden muss und dringend auch aufzeigen darf, durch in Benedikt von Nursia als der diesen kleinen Gottesstaat in seinem Kloster gegründet hat, nicht nur jetzt in einem Kloster, wo Mönche nun leben, sondern in der Welt aufzeigen darf, in Jesus Christus, nur in ihm ist Heil, und den Leuten, die mit in der Klosterheilkunde arbeiten und leben, diesen Leuten ist er vertrauen, weil es um die Menschen geht. Es geht um die Menschen auf seinem Weg hin zu Gott.
Das heißt, auch eine gute Portion an Gelassenheit mitzubringen. Ja, ja. Sie haben den Ernährungsbereich ja schon mehrmals angesprochen, weil es auch da immer ja nur so an Skandalen purzelt, die es einem wirklich schwer machen, da manchmal an der Theke zu stehen, im Laden zu stehen, zum Nahrungsmittel zu greifen, sich zu fragen, ist das eigentlich noch gut für meine Guterhaltung, für mein Wohlbefinden?
Genau. Tut es mir gut? Denn was kriege ich da, nicht? Also, denn die Leute, die es verkaufen, die wissen oft selber nicht, was sie da verkaufen. Die müssen auch vertrauen, dass das, was sie da vom Händler bekommen, gut ist. Tut es mir gut? Ich denke, gerade anhand dieser Ernährungsproblematik, darum habe ich es jetzt herausgegriffen, das Essen und Trinken, diese Geschichte, weil die etwas ganz Wesentliches von uns Menschen sagt. Wir wollen uns nähren, körperlich nähren, aber auch geistig nähren. Wir nehmen vieles in uns auf, körperlich und geistig. Und jetzt im körperlichen System hier sind wir jetzt an einen wirklich großen Scheidepunkt gekommen, was uns wirklich mal zum Nachdenken, die Menschen nachdenken, bewegen möchte. Wo sind eigentlich unsere Förderer, wo sind die, die es gut mit uns meinen, die einen Lebensrhythmus in uns aufbauen wollen, der wirklich uns zum Ziel und zum Heil führt. Denn Ernährung heißt dann auch, dann geht es weiter mit Ausscheiden und Wasser und dann geht es weiter mit Bewegung, dann geht es weiter, dann summiert sich die ganze Geschichte und letztendlich die Frage, was bleibt?
Im Bereich Ernährung vielleicht noch einmal. Gut, ja. Da haben wir heute das krasse Beispiel von Unverträglichkeiten verschiedenster Nahrungsmittel, von Allergien, ob es nun Hausstaub ist oder ob es Gräser sind. Also man kann sich nur bedingt dagegen schützen oder Allergene eliminieren. Was auf jeden Fall ist, man macht sich das Leben gewisserweise verrückt, wenn man ständig danach fragt, darf ich das jetzt essen, wenn ich in einer anderen Gesellschaft bin? Oder, also das wird so zum einen beherrschenden Prinzip, das mich total unfrei macht. Jetzt gibt es Menschen, die Christen sind und die sagen, ja, ich versuche das Essen dann trotzdem zu segnen. Aber wenn ich nun weiß, dass ich ganz extrem auf Milcherweiß reagiere oder mein Kind dann vielleicht wirklich sofort auch eine Sofortreaktion hat, was mache ich dann?
Gut, ich meine, das ist ja dann, was ich jetzt momentan, ich muss ja mit dem, was mir die Welt so begegnet, reagieren, nicht? Und wenn ich merke, dass ich wirklich allergische Reaktionen habe auf Milchsäure und so weiter, dann natürlich das zu meiden, was zu meiden ist. Oder zu schauen, wo kann ich Ernährung bekommen, die mir gut tut. Das ist auch der Gedanke der Klosterheilkunde, nicht nur die Kräuterheillehre, sondern auch die Ernährungslehre. Was tut mir gut? Welche Lebensmittel tun mir gut? Was kann ich vertragen? Denn alles wird ja auch in der Klosterheilkunde, wenn wir jetzt bei der Ernährung sind, eingeteilt auch wieder in diese Elementenlehre. Zu fragen, was harmoniert miteinander als Speise, was harmoniert nicht? Wie kann ich die vier Elementen so wunderbar schön verbinden, dass es eine Elementensache ist? Das ist alles so dieser Gedanke, der da stattfindet. Und da könnte ich dann reagieren. Gut, ich sage manchmal zu den Leuten, wenn sie mich anrufen, und viele rufen immer wieder an, gerade im Rahmen dieser Geschichte, jetzt mit Ernährungsskandalen, das sage ich oft zu den Menschen, schaut, denkt aber manchmal dran, Jesus Christus sagt zu uns, oder lässt uns lehren, wenn er die Jünger aussendet, ihr werdet, wenn euer Glauben so groß ist wie ein Senfkorn, wenn ihr mir vertraut, und dass ihr werdet auch segnet, auch die Sachen, die euch ungut, die vielleicht jetzt momentan nicht in Ordnung sind, segnet's einfach. Segnet's und ihr werdet im Heil sein. Denn von der psychologischen Seite her haben wir ein kleines Problem. Von der psychologischen Seite, dass bei diesem, wenn wir uns über jedes Kleinigkeit hinterfragen oder Angst haben beim Essen, da können die und die Pestizide drin sein, dann machen wir uns auch psychisch innerlich verrückt, wie Sie schon angesprochen haben. Und dann schwächen wir erst recht unser Immunsystem.
Eben, und wie Sie sagen, diese sechs Prinzipien der Naturheilkunde, vielleicht können wir sie gleich nochmal eingehender behandeln, wie wir das auch im Alltag umsetzen können, die stärken ja eben auch die Selbstheilungskräfte.
Genau. Ich denke, der Mensch braucht, beginnt jetzt ein Gottesvertrauen her, dass Gott, auch der Gedanke, Gott leidet und führt mich. Ich werde bei vielem geführt. Ich habe es schon oft erlebt, wo Leute sagen, eigentlich wollte ich da gar nicht hin. Ich habe gar nicht gewusst, zum Beispiel, dass das und das Geschäft gibt. Also so ein Hofladen, ein biologisches Geschäft, Biogeschäft, wo ich sage, da bin ich hingeführt worden. Und ich habe nicht gewusst, dass es in meiner Umgebung ist. Und da kaufe ich jetzt ein, im Bewusstsein, nach besten Möglichkeiten, die Menschen dort haben, wird es so produziert und eingekauft, dass es möglichst wenig Schadstoff, also es also mir gut tut. Und auch da dieser Gedanke, Gott lenkt und leitet uns auch. Er führt uns auch. Er zeigt uns, ich denke, die Unverträglichkeiten, die wir oft erleben, auch in den Nahrungsmitteln, zeigen uns ja auch auf, dass wir das nicht brauchen können für unseren Körper. Also heißt es, und das ist auch wieder ein Element, diese Eigenliebe, also dieses, was Gott liebe dich selbst, liebe Nächsten wie dich selbst, wo ich dann lerne, wie gehe ich mit mir um, wie kann ich gut mit mir umgehen, damit die Nahrungsmittel zum Heilmittel werden, also zum Heilung werden. Das wäre, also ich denke mir, da ist so faszinierend auch, wenn ich immer so denke, wenn ich auf die heilige Hildegard mal hernehme, gell, dass die heilige Hildegard immer auch in der Klosterheilkunde hingeht und den Menschen auch was Essen und Trinken anbetrifft, den Menschen mit Möglichkeiten in die Hand geben möchte, im Essen, aber auch in diesem Fasten, im Essen und wieder nicht essen, in diesem Rhythmus des Jahres geeignet, den Menschen an die Hand zu geben, das ihm gut tut.
Kommen wir vielleicht nochmal aus aktuellem Anlass auch auf den Umgang mit Luft, mit Licht, nämlich Klima auf Jahreszeiten zu sprechen. Jetzt haben wir eine lang anhaltende Kältewelle, könnte man schon fast sagen. Vielen Menschen setzt diese Kälte doch sehr zu. Sie sind sehr müde, sie fühlen sich permanent müde, schlapp. Viele Berufstätige verlassen morgens das Haus, es ist dunkel, sie kehren erst wieder zurück, wenn es wieder dunkel ist. Das macht auch so eine gewisse Depression. Vielleicht sind sie dann auch noch von Berufswegen gezwungen, sich noch an den Schreibtisch zu setzen und sind dadurch auch aus der Ordnung gekommen. Was schlägt denn da auch der, wenn man vielleicht fragen kann, nach der Regel des Heiligen Benedikt, wie wir sie für den Alltag umsetzen können in diesem Punkt?
Ganz wesentlich ist auch gerade in diesem vielfältigen und miteinander, in dem vielfältigen oder auch unterschiedlichsten Berufswelten der Leute, sagt der Heilige Benedikt, was immer fundamental ist, ist grundsätzlich, dass der Rhythmus des Gebetes losgeht. Das heißt auch in der Frühe, sich einzustellen, auch wenn es dunkel ist, dass wir morgen haben. Den Tag trotz Nacht begrüßen und den Tag voll mit einem großen Vorschuss entgegenzugehen in der Begrüßung des Tages und dann immer wieder im Laufe des Tages Elemente zu finden, augenblickliche Elemente zu finden, immer wieder zurückzukehren zu Gott. Trotz allem. Stress trotz allem und es sind oft Augenblicke, ganz kleine Augenblicke, wo wir gleich wie so ein kleines Chorgebet halten. Das brauchen jetzt im Berufsalltag keine Psalmen zu sein, sondern einfach ganz kleine Augenblicke, wo wir zurückkehren zu Gott. Das wäre in dem Rhythmus, in einem guten Rhythmus der Bewältigung dessen, was da auf uns einströmt, in der Vielfältigkeit der Arbeiten, ist es so eine Möglichkeit, immer wieder Erholungen, Pausen zu haben, um sich zu regenerieren. Und das, wenn der Rhythmus so abläuft, früh, wenn ich aufstehe, Momente während dem Vormittag, das wäre so dieser Urgedanke der Psalmen, auch der Lehre in dem Alten Testament drin, 7-mal am Tag singe ich dein Lob, bis zum Schluss dann abends zu Bett gehen, das letzte Gebet erklingt, das letzte Sprechen mit Gott erklingt und ein Tagesabschluss in Dank und Rückbesinnung stattfindet. Das wäre so ein Element. Das nächste Element wäre, wenn Benedikt beschreibt, alles, was du tust, auch was du machst, möge sein, als sei es heilige Liturgie und mit was du umgehst, sei heiliges Altargerät. Das heißt, alles, was wir tun in unserem Alltag, aus diesem Alltag, also dem säkularisierten Alltag herauszunehmen und es mit hineinzunehmen in einen Gottesdienst. Das ist ein Gottesdienst, das heißt, Gottesdienst ist eine Begegnung mit Gott, ob ich jetzt am Computer sitze, ob ich am Fließband stehe, ob ich Kartoffel oder Äpfel oder egal sortiere, ob ich Krankenpflege, ob ich mit alten Menschen in Begegnung bin oder egal wie auch immer, zu schauen, dass ich dann wird, dass der Alltag mir nicht zuwider wird, dass ich nicht entweder in Melancholie versinke oder in cholerischen Aktionen mich ergieße, die letztendlich ja nur schaden, sowohl mir schaden, wie auch dem anderen schaden, sondern zu schauen, wie kriege ich das auf die Reihe, was momentan einfach da ist, das notwendige Übel dessen, was jetzt gekommen ist, sei es ein notwendiges Übel, wenn ich überfordert bin, dass das irgendwie so auf die Reihe kriege, dass immer noch ein Heilmittel für mich ist, mein Tun, wie aber auch für die anderen.
Also den Tag zur Liturgie werden lassen, zum Gottesdienst werden lassen, 7-mal am Tag, wie Sie sagen, zurückkehren zu Gott, zum Gebet, ins Gebet, um dann auch wieder zur inneren Mitte zu kommen, dadurch auch Herr seiner selbst zu werden.
Genau, das ist ein riesiges, fundamentales spannend, weil nur darin liegt auch die Chance. Schauen Sie, das ganze Herzensgebet, das ja in ständig Gott vor Augen haben, auch immer, auch wenn Benediktmann schreibt, den Tod vor Augen haben, hat es nichts anderes zu tun wie eine Angst vorm Richtergott, sondern zu sagen, wie gehe ich mit mir um und mit den Mitmenschen? Ich gehe so um mit mir und Mitmenschen, mit dem, was ich beauftragt bekommen habe, dass ich es jederzeit alles zurückgeben kann und letztendlich auch mein Leben zurückgeben kann. So sorgfältig zu arbeiten, dass ich am Abend des Tages sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben. Und ich habe es so gegeben, als wäre es die wunderschönste Abschrift einer Bibel. Wie wenn ich im Skriptorium sitze und wunderbar eine, wie früher die alten Schriften, eine Bibel schreibe oder Dome bauen, die wirklich zum Himmelreichssaal Gottes auf Erden werden, um den Menschen zu verdeutlichen, Gott ist da. Du bist ein Tempel Gottes. Du bist es und du arbeitest im Tempel Gottes. Du arbeitest für diesen Gott, damit alles, die Welt wirklich zu dem Gottesstaat wird, wie Gott die Welt haben möchte.
Ja, und das ist das Herzstück auch der Lebensordnung nach der Klosterheilkunde, nämlich das Thema, mit dem wir uns heute in der Lebenshilfe noch bis 10:55 bei Radio Horeb beschäftigen, mit Pater Kilian Saum, Kenner der Klosterheilkunde. Und Sie können das immer so schön in Worte fassen und diese spirituelle Dimension auch zutage fördern. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, Lebensordnung nach der Klosterheilkunde mit Pater Kilian Saum. Das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und es hat einmal wieder eingeschlagen, denn die Telefone stehen nicht still. Zwei erste Anrufe sind eingegangen. Ich darf begrüßen Frau Reider aus der Nähe von Dachau. Ich darf Sie begrüßen, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott, hier ist Heider Dachau. Ja, grüß Gott, Pater Kilian. Jetzt habe ich auch eben eine Frage, eben um die Lebensmittel geht es hier, wo immer diese Verunsicherungen ja stattfindet, bald jede Woche, ne? Mit diesen ganzen Skandalen. Wie gehe ich jetzt davor? Bin ich da eben auch so beraten, wie Jesus zu seinen Aposteln gesagt hat, segnet es und dann könnt ihr es eben auch für euch in Anspruch nehmen, ohne dass es schadet? Oder muss ich dann wirklich in Spezialgeschäfte gehen, also Anführungszeichen Bioläden, wo ich dann auch immer einen ganz komischen Druck dann auf dem Herzen habe, weil ich mir denke, es können sich nicht alle Leute einen Bioladen die Lebensmittel leisten. Was machen die anderen?
Ja, also ich denke auf alle Fälle immer segnen. Mhm. Immer segnen grundsätzlich, aber wir können auch immer nur dann unsere heutigen Wirtschaft, die Ernährung uns so anbieten, können wir auch entgegentreten, indem immer mehr Leute, kann einfach die Bioläden in der Hinsicht, dass auch wirklich die Ernährung sich ändert, dass die zu den Bioläden marschieren. Schauen Sie, ich denke, ein Bewusstsein ist ja schon etwas da, denn auch die Discounter, diese Großgeschäfte, beginnen ja so langsam nachzudenken, biologische Lebensmittel einzubringen in ihre Läden. Nur ich denke, wir müssen schauen, und da wollen wir auch von der Klosterheilkunde sehr stark, vielleicht mit einem neuen Buch reagieren darauf, was tut gut, wo können wir, also Gärtnereien, schauen, wo werden ökologisch angebaute Produkte verkauft, und zu schauen, dass wir das so stärken, dass sie auch wirklich, da haben Sie schon recht, das Problem ist, dass sie bezahlbar sind, ja, auch genau. Für die Leute, die wenig im Geldbeutel haben.
Ja, das ist eigentlich dann nur ein die Lebensmittel sind ja nur für wenige gedacht und nicht für die
und
Masse.
Und da ist auch die Klosterheilkunde dahinter, auch wie ich vorher gesagt habe, mit dem einen Herrn, der jetzt da ein Klostergut sich gekauft hat, der Gedanke, dass wir, und das ist, denke ich, auch der Anspruch der Klosterheilkunde mitunter, dass wir mithelfen, dass gute Ware bezahlbar wird.
Ja, genau. Ja.
Und dann auch die Klöster stärken, die drumherum sind, die Ordenshäuser stärken, die noch Gärtnereien haben, nach dem Prinzip, nach den alten Prinzipien, ökologisch verantwortbar anzubauen und den Menschen das in ihren Gärtnereien anzubieten. Denn Benedikt schreibt immer grundsätzlich, Alles, was verkauft wird im Kloster, muss immer billiger verkauft werden, als es Weltleute tun können. Mhm. Zum Lobpreis Gottes und zum Heil der Menschen.
Ja, so wäre es richtig.
Ja, genau. Und da müsste, und das ist auch die Aufgabe, denke ich, der Klosterheilkunde in unserer Kirche, sehr stark zu schauen, dass wir wieder den Blick im Namen Gottes auf die Menschen legen und unser alten Gedankengut wieder aufkommt für die Menschen und mit den Menschen.
Ja, aber der Weg geht halt noch weit, ne? Ich denke,
ja,
das ist noch zu weit weg.
Aber im Kleinen beginnt es in der Basis.
Generell eben, dass man zum Beispiel auf Fleisch grundsätzlich verzichtet, ob das ratsam ist, weil Fleisch und Wurst.
Also Bendig sagt der Grund, also normalerweise ist nach der Regel, sind ja die Mönche eigentlich Vegetarier. Nur bei Krankheitsbildern, wo die bestimmte zum Aufbau oder zur Stärkung was Fleisch brauchen, das beschreibt auch die heilige Hildegard, ist es gedacht. Ich denke mir, wenn wir mit Fleischkonsum, und das ist das Problem, dass Leute ja heutzutage fast jeden Tag Fleisch essen, nicht einmal dieser angeordnete Freitag wird mehr eingehalten, wenn man wenigstens reduzieren würde auf einmal, zweimal pro Woche, dann wird auch dieses ganze Unfug mit dem sogenannten Gammelfleisch nicht, weil es wird ja alles hyperproduziert und alles verwendet, weil der Markt da ist. Sobald dieser Markt nicht mehr da ist, dann müssen die auf Qualität schauen.
Ja, das ist halt ein Umdenken. Ne?
Ja, Umdenken. Und
ich denke, auch da ist der Verbraucher gefragt, denn er kann ja wirklich sich vor Ort eine gute Metzgerei suchen.
Ja. Genau. Genau,
eine Metzgerei, die vertrauenswürdig ist.
Eigentlich.
Gut, vielen
das
Dank.
Ist richtig. Ja, danke für Ihren Beitrag. Auf Wiederhören nach Dachau. Frau Busch aus der Pfalz ist die nächste Hörerin, die uns erreicht hat. Guten Morgen, Frau Busch.
Guten Morgen. Ich wollte gerne noch einen Gedanken mit einbringen, wegen den Horrornachrichten etc. und Angst vor der Zukunft. Ich glaube, wir stehen vor dem Richter nur mit unseren Taten, was wir getan haben. Und deshalb finde ich das Wichtigste, was ich getan habe, und zwar jeden Augenblick. Und dann ist es mir gar nicht so wichtig, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber wie lange ich lebe, sondern es kommt darauf an, wie ich jeden Tag lebe. Und so, wie Sie eben gesagt haben, den Tag mit Gebet füllen. Und eben auch gar nicht so viel an sich selbst denken, obwohl das vielleicht auch manchmal nötig ist, sondern eben, was braucht der andere. Aber auch natürlich, ich brauche dazu Kraft und muss dann schon verantwortlich meinen Körper versorgen und ernähren. Aber wir schauen vielleicht noch viel zu viel auf uns selber. Und ich glaube, es reicht wirklich, das Essen zu segnen. Gott kann alles machen, wenn wir in ihm sind. Das war's.
Ja, da haben Sie schon recht. Ich meine, der Gedanke ist nämlich schon, dass dass wir durch sehr starke Reisen anfangen und uns da viel zu viel Sorgen machen, nicht? Wenn Jesus sagt, macht euch keine Sorgen.
Genau, Angst ist nicht in der Liebe.
Gell? Also dann er uns eigentlich erhält und wir immer mit dem Bewusstsein, egal was kommt, im Bewusstsein sein wollen, Gott ist letztendlich der, der alles lenkt und leitet.
Wir sind in seiner Hand.
Und der bringt auch solche Skandale nach oben, damit der Mensch sich wieder besinnt, zurückbesinnt auf das Wesentliche.
Genau.
Das ist schon wahr, ja. Und dass der Mensch einfach sagt, dieses Vertrauen zu Gott wieder gewinnt.
Ja.
Gott, du bist es. Mein Leben liegt in deinen Händen.
Die Skandale haben was Positives an sich, nämlich, dass sie uns auf den richtigen Weg wiederbringen.
Ich denke, Sie wissen es ja mit allen Krankheiten und so, nicht? Ja. Im Prinzip sind es immer Warnschüsse, die uns der Herrgott wieder sendet, zu sagen, hey, pass auf, da geschieht etwas, gell?
Und wir dürfen die Liebe Gottes preisen, in
genau,
allem,
die Liebe Gottes
auch in dem, was dunkel erscheint.
Auch das, natürlich, ja, weil daraus erwächst wieder Licht, nicht? Aus dem Kreuz Christi erwächst die Auferstehung.
Ja, das wünsche ich allen.
Frau Busch, schön, dass Sie noch eingebracht haben. Ich danke Ihnen.
Danke.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Frau Strasshofer aus Geltendorf, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Strasshofer.
Pater Kilian, ich freue mich, Sie mal wieder auf Sendung zu hören.
Ja, schön.
Ja, ich wollte jetzt noch sagen zu diesen Speisen, diese Angst vor dem Essen und so. Also Sie wissen ja, ich bin alleinerziehend und gehöre auch zu den sozial Schwachen. Das traue ich mir zuzugeben. Sie wissen, da gibt es jetzt auch so verschiedenen Vierteln gibt es so diese Tafeln, wo ganz liebe Menschen Lebensmittel zusammensammeln für sozial Schwache, wo im Rentner, Alleinerziehende und so weiter hingehen.
Genau.
Da gehe ich auch hin, sage ich ganz ehrlich. Und da gehe ich hin und dann sage ich, Herr, ich danke dir für das, was du mir heute schenkst und lass ihn das durch mich aussuchen oder durch die, die mir es geben, was er für mich vorgesehen hat, und da vertraue ich drauf.
Genau, und das ist auch ganz wichtig. Wissen Sie, dass das Vertrauen ist wichtig, gell?
Ja, und daheim tue ich dann auch, wenn wir essen, dann danke ich ihm nochmal und segne es, und dann ist es für mich okay.
Genau, ich kenne sogar Leute, die nehmen immer so ein bisschen als Segenspruch ein bisschen Weihwasser dazu, gell? Einfach um das ganz deutlich zu machen, es ist ein gesegnetes Essen, gell?
Ja, das habe ich noch nicht gemacht,
Idee. Ich denke mir, man darf immer darauf vertrauen, wenn der Herr sagt, ihr könnt Gift und alles, was ist, also Schlangen und alles Gift, wenn ihr in meinem Namen auftretet, meinem Namen lebt und esst, gell, dürft darauf vertrauen, dass ihr nichts Schädliches bekommt, in euch hineinbekommt, was euch nicht gut tut, gell.
Ja, ich denke auch immer an den heiligen Benedikt, der hat ja doch ein richtiges Gift gekriegt.
Ja, das segnet
und
immer.
Und hat es gesegnet und es hat ihm nichts mehr ausgemacht.
In der Legende gesegnet.
Ja.
Okay? Also Segen, einem Segen Gottes ist alles gelegen.
Ja.
Danke, Frau Strasshofer.
Ja,
für Ihren Anruf.
Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal mit Ihnen länger sprechen könnte.
Ja, das machen wir. Ich rufe Sie an. Okay? Danke.
Ja, danke.
Auf Wiederhören. Ja, zum Thema Nahrungsmittel, vielleicht muss man da einfach auch sagen, dass wir Verbraucher auch nicht ganz so machtlos dastehen, genau, wie es auf den Anschein hat, denn ja, natürlich muss man vielleicht für ein paar Dinge tiefer in die Tasche greifen, aber man muss sich natürlich auch einmal überlegen, dass beispielsweise Milchprodukte heute zu Billigpreisen auf den Markt kommen. Das macht die heimischen Bauern kaputt.
Genau.
Und wenn wir selbst da einfach nur gucken, dass wir die Produkte aus der Region nehmen, die dann vielleicht auch noch einen biologischen Vorteil haben können, da gibt es ja auch einige Produkte in dem Sortiment, auch in normalen Geschäften, dann hätten wir schon viel getan. Beziehungsweise wenn wir dann ab und zu einmal die Metzgerei uns aussuchen, die wirklich regional Fleisch verarbeitet, auch da können wir einen großen Beitrag leisten, wenn wir nicht so sehr die Geiz-ist-geil-Mentalität auch in diesem Nahrungsmittelsektor einziehen lassen.
Das ist das Hauptproblem hier, dass das oft dann die Leute, denn die Macht haben die Leute. Und diese ganzen, man schaut ja immer drauf, was kaufen die Leute ein. Und das, wenn so billige Sachen einkauft, dann wird immer mehr von dem Sach produziert. Und auf dem Markt so schnelllebige Sachen auf den Markt geschmissen. Aber ich denke mir auch, oft denke ich mir an meine Schwester, die haben auch einen Biohof. Wenn es verkauft wird, also wie billig das oft dann verkauft wird, sehr teuer dann auf den Markt geschmissen wird, die Sachen. Sondern wenn man wirklich so eine Umgebung regional, wie Sie sagen, Regionalprodukt und sieht, da gibt es Hofläden, Biohof. Und wenn die merken, die Kunden wollen nur ökologisch angebaut sein, die Leute wollen wirklich Sachen haben, die so gut wie möglich ökologisch angebaut sind, dann richten die sich auch nach den Kunden.
Und da macht das ja auch nicht die Masse im Einkaufskorb, dann verzichtet man vielleicht ein bisschen auf die Menge und
gönnt
sich lieber mal etwas Gutes.
Genau,
beziehungsweise wenn man im Discounter einkaufen geht, das habe ich selber auch schon bemerkt, es gibt in einigen Filialen, gibt es dann eher die Bioprodukte, weil sie dort Absatz finden, in anderen weniger, nämlich dort, wo sie keinen Absatz finden. Und da sieht man auch, dass das mit an uns liegt. Ich möchte noch die letzte Hörerin, Frau Heiß aus dem Saarland, kurz zu Wort kommen lassen. Schönen guten Morgen, Frau Heiß.
Guten Morgen. Ich bedanke mich für den schönen Vortrag und die Hörerin vorhin hat schon fast dasselbe gesagt, was ich sagen wollte. Ich war in Ischia in Urlaub und gab sehr viel Fisch und ich habe eigentlich nicht so gerne Fisch gegessen. Und es kam am Mittag ein Fisch und dann habe ich gedacht, den kann ich nicht essen. Dann habe ich mich an die Worte des Herrn erinnert und habe den Fisch gesegnet. Und nach dreimal Segen sage ich, ich muss das Mittagessen ja haben. Ich habe sonst nichts anderes. Und nach dreimal Segen ging der Geruch weg. Und dann habe ich 7-mal das Essen gesegnet. Es hat wunderbar geschmeckt. Ein ganz tiefen Vertrauen. Es ist mir wunderbar bekommen. Und dadurch hatte ich so ein festes Vertrauen und Glauben an den Segen des Essens bekommen, dass ich kaum esse, ohne zu segnen.
Genau, schauen Sie, das ist ja das Segen. Das Segen ist es. Dieser Gedanke wieder, dass wir alles, was auch verloren gegangen ist bei vielen Leuten, dass wir segnen, uns danken vor dem Essen, danken, das Essen segnen und dann im tiefen Vertrauen, dass es eben uns gut tut und hilft, dass Nahrungsmittel sein möchte für Leib und Seele.
Das mache ich auch für die Medikamente.
Ja, genau.
Ich segne alles, segne all das, was Sie jetzt zu uns nehmen und nehme davon, was uns schadet.
Genau.
Bitte einfach um seinen Segen und glaube auch daran.
Ja.
dass ich esse auch dann, was mir nicht so 100% schmeckt. Ich weiß, ich habe es gesegnet und es bekommt mir dann auch.
Genau. Frau Heiß, dann wollen wir in diesem Sinne auch diese Sendung mit einem Segen ausklingen lassen. Jawohl. Auf Wiederhören, Frau Heiß.
Also alles Liebe, Gottes Segen, Wiederhören, gell?
Ja, die Sehnsucht nach dem Heilwerden, die drückt sich ja auch im Wellnesskult aus. Und wie wir nun zu einer Alltagswellness kommen, das haben wir heute durch die Lebensordnung nach der Klosterheilkunde erfahren. Und ganz wichtig, das Segnen stand immer wieder im Mittelpunkt. Deshalb möchte ich Sie zum Abschluss bitten, Pater Kilian auch noch den Segen zu sprechen und alle Anliegen dieser Sendung damit hineinzunehmen.
Auf die Fürsprache unserer seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, besonders des Heiligen Vaters Benediktus, segne das ganze Team von Radio Horeb und Radio Maria und alle Menschen, die zugehört haben und alle Menschen, die uns verbunden sind, alle Menschen, die auf dieser Erde leben, der allmächtige, barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Vielen Dank, Pater Kilian, dass Sie zu Gast waren in der Lebenshilfe Lebensordnung nach der Klosterheilkunde. Dankeschön. Wenn Sie weitere Informationen möchten, dann können Sie auch gerne das Internet nutzen. Unter www.horeb.org finden Sie auch immer noch Angaben zu den Einzelnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert und wünscht Ihnen einen gesegneten Tag. Ich gebe zurück ins Studio nach Balderschwang.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.